Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Vor der Pandemie 2019 habe noch über 8000 deutsche Studenten in China studiert. 2023/24 waren es nur noch gut 3000. Die Gründe sind klar: Covid-Abschottung und politisches Misstrauen. Heute allerdings in der Episode steht nicht das Thema Auslandsstudenten im Fokus, sondern vielmehr Bildung und der Jobmarkt im Allgemeinen und was für unglaublich interessante Ableitungen wir momentan aus Entwicklungen in China machen können, die Aufschluss geben auf die Politik, auf die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch im Prinzip auf Chinas Ambition bezüglich der Steuerung der Welt, wenn man so möchte. Und erstmal ist interessant, dass man natürlich überlegen muss, wenn wir weniger Studenten in China haben, was bedeutet das? Zum einen, wir haben weniger Kompetenz, China-Kompetenz, das ist ja auch, was ich immer wieder moniere. Aber möglicherweise haben wir auch, sagen wir mal, eine Versorgungslücke im Bereich Wissen, also eine Wissenslücke, die wächst. Und wenn wir nach China schauen, entgeht uns möglicherweise einfach einiges. Und wenn wir auf den Jobmarkt schauen in China, das ist jetzt sozusagen die Überleitung. Ich habe heute ganz viele Themen, die am Ende zu dem ganz großen, wichtigen Schluss führen. Wenn wir auf den Jobmarkt schauen, müssen wir sagen, dass es in China tatsächlich durchaus eine große Herausforderung ist. Und ich würde auch sagen, somit das Kritischste, was wir momentan bei China haben. Warum? Weil wir eben sehen, dass viele Privatunternehmen sehr zurückhaltend sind, was Einstellungen angeht, teilweise auch natürlich Leute entlassen, Fluktuation. Das hat die Unternehmen teilweise gesund geschrumpft. Wir sehen viele Internetkonzerne momentan, die haben vor allem bei den Gewinnen starke Anstiege. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie sich sozusagen effizienter aufstellen, Automatisierung nutzen. Muss es gar nicht unbedingt KI sein, aber das Problem ist natürlich, die privaten Unternehmen in China sind für 80% der städtischen Jobs verantwortlich, kämpfen aber natürlich selbst teilweise. Man sagt, die Lebensdauer von neuen Firmen in China zum Beispiel liegt nur noch bei 2,5 Jahren. Und was wir natürlich haben, ist so etwas wie eine deflationäre Spirale. Und wenn wir das kurz am Beispiel von China erklären, viele kennen den Begriff sicherlich, Deflation wissen auch die meisten, was es ist. Also wenn wir jetzt von dieser deflationären Spirale sprechen, dann ist es im Prinzip so, dass viele Firmen eben Mitarbeiter entlassen, weil teilweise die Nachfrage auch geringer war oder auch Nachfrage nach Produkten oder weil eben auch der Druck höher war, Gewinne zu erhöhen. Wenn es aber umsatzseitig nicht mehr so läuft, muss ich schauen, wie kann ich das anderweitig machen. Dann habe ich eben einen leichten Dominoeffekt, weil wer seinen Job verliert oder fürchtet, ihn zu verlieren, gibt weniger Geld aus. Das wiederum bedeutet auch wieder weniger Nachfrage bei den Unternehmen. Gleichzeitig dadurch niedrigere Preise. In China kommt noch hinzu, dass ich einen stärkeren Wettbewerb habe. Nehmen wir den E-Commerce mit JD, mit Douyin, also dem TikTok, mit Alibaba, letztendlich Meituan. Die unglaublich gut sind in dem, was sie machen, aber gleichzeitig für den Verbraucher einen großen Mehrwert darstellen, aber natürlich auch die Preise drücken. So, sie haben zusätzlich Probleme, Einnahmen zu generieren. Und das heißt, die fallenden Preise fressen auch teilweise wieder die Gewinne der Unternehmen. Und um profitabel zu bleiben, müssen die Kosten noch weiter gesenkt werden. Weitere Entlassung, der Kreis schließt sich. Und dann habe ich eben noch sozusagen eine psychologische Komponente als Beschleuniger. Wie ich gesagt habe, zum einen gewöhnt man sich an diese niedrigen Niveaus, an fallende Preise. Und natürlich habe ich auch noch eine zusätzliche Zurückhaltung wegen dem Immobiliensektor. Denn in China wurde eben in der Vergangenheit unglaublich viel Vermögen, man sagt 70% des städtischen Vermögens, in Immobilien geparkt. Also geparkt klingt sehr passiv, aber investiert, und dort habe ich eben auch deflationäre Tendenzen. Die wurden teilweise auch staatlich verursacht, dass man den Sektor eben so ein bisschen entschleunigen wollte und auch da wieder Zurückhaltung und so weiter. So, jetzt aber kommen wir vom Jobmarkt zum Bildungssektor, und dort muss ich sagen, sehe ich so etwas wie eine gegenteilige Entwicklung in Bezug auf sozusagen die Chancen. Ich denke, dass dort China seine größte Stärke überhaupt hat, wo sie allen Ländern davon schwimmen, wo sie sozusagen die Defizite, die wir im Jobmarkt haben oder auch bei der Demografie, wir wissen, China altert schnell, das ist auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und wo ich auch ganz offen sage, ja, das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, dass sie in diesem Sektor, in dem Bildungssektor, ihre mit Abstand größte Stärke haben und dort eben es schaffen, gewisse Schwächen aus anderen Bereichen aufzuwiegen. Und hier ist ein Begriff ganz, ganz wichtig, und zwar STEM. Also STEM aus dem Englischen Science, Technology, Engineering, Mathematics. Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik. Und das sind sozusagen die vier Kerndisziplinen, die Innovation und Fortschritt vorantreiben. Und was hier interessant ist, ist, dass China heute schon auf einem sehr hohen Niveau ist, dass sie über 40% ihrer Absolventen in diesen Fächern haben. Ja, ich verlinke euch die Seite, von der ich das habe. Da gibt es viele Statistiken, sehr, sehr interessant. Das seht ihr auch die anderen Länder im Vergleich. Ich kann mal sagen, auf Platz 2 ist Russland mit 37 und dann kommt Deutschland mit 36. Also wir haben dort ein sehr hohes Niveau, ja. Wenn wir aber weiter runtergehen, zum Beispiel, die USA liegt schon nur noch bei 20%, ja. Brasilien ist hier in der Grafik weit unten mit 17%, Japan mit 19%. Indien übrigens 30%, ist so in der Mitte. Also hier hat China prozentual mit Abstand höchsten Anteil an STEM-Absolventen. Absolut gesehen sind sie ganz weit vorne, denn sie hatten, und es ist noch von 2020, 3,6 Millionen Absolventen in diesen Fächern. Danach Indien auf Platz 2 mit 2,6. Ja, also einfach mal 1 Million weniger. Und da sieht man dann zum Beispiel unten Deutschland oder Frankreich, die haben so um die 220.000, also deutlich weniger. Natürlich kleinere Länder, aber trotzdem, es geht hier tatsächlich ausnahmsweise auch mal um die absolute Zahl. Denn ist mit jedem sozusagen Absolventen in diesem Bereich auch die Chance größer, dort Innovationen zu schaffen. Und da sehen wir eben, dass viele Industrieländer wie Japan, Frankreich, Mexiko deutlich weiter unten sind. Die USA ist mit 820.000 noch relativ gut dabei, aber woran das liegt, dazu gleich. Also, jetzt das Interessante. China hat nicht nur schon viele, sondern sie stoßen zusätzlich noch Reformen an. Wie soll das funktionieren? Und zwar, es sollen einfach mal 20% der Studiengänge in China in den nächsten Jahren, oder im Prinzip jetzt schon kurzfristig, verschwinden, die nicht zur Wirtschaft passen. Wir sind, glaube ich, selbst viele Studiengänge oder einfach viele Bereiche sind ja im Prinzip super interessant, aber sie sind nicht wirklich wirtschaftsfördernd. Die Leute machen danach entweder was anderes, haben Probleme, Jobs zu bekommen und es sind einfach nicht wirklich Fächer und es ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, die jetzt wirklich zur sozusagen Entwicklung eines Landes wirklich direkt beitragen. Und 2024 wurden bereits 1.400 Programme in China gestrichen, vor allem in den Bereichen Marketing, Sprachen, BWL, Verwaltung. Ja, und ich bin da auch völlig offen. Ich selbst habe ja einen wirtschaftlichen Hintergrund, habe einen Bachelor in International Business Administration und dann ein MBA gemacht in den USA. Und ich bin da völlig ehrlich, also für mich war es das Richtige. Ja, ich kann das auch tatsächlich gerade in meinen Analysen und auch insgesamt in meinem wirtschaftlichen Verständnis bis heute gut nutzen. Aber ob ich es jetzt nochmal so überhaupt machen würde, gerade mit dem MBA, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Und sehe gerade eben auch die wirtschaftlichen Sachen, auch viele Geisteswissenschaften als, sagen wir mal, man muss es sich genau überlegen, es muss zu einem passen. Aber einfach nur, um Studien gemacht zu haben, jetzt zieht heute nicht mehr. Es gibt auch jetzt schon ganz klare Vergleiche und Studien, wo man sagt, teilweise kann eine KI viele Dinge besser machen als ein MBA-Absolvent, gerade auch einfache Entscheidungsprozesse und so weiter. Also das muss man sich genau überlegen. Und genau so denkt auch China. Aber sie haben nicht nur 1.400 Programme gestrichen, sie haben 1.800 neue Programme eingeführt. Aber ihr könnt euch vielleicht denken, in welche Richtung das geht. Robotik, Low Altitude Economy, also das sind Drohnen, Luftfahrt, Cyber Security und natürlich das ganze Feld KI. Und ja, speziell in den, sag mal, großen Unistädten wie Shanghai, Beijing, Nanjing, dort sollen jetzt auch 2025 ganz neue Studiengänge wie zum Beispiel Intelligent Aircraft Engineering oder so gestaltet werden. Also man kann dort sehr, sehr gut rauslesen, wo China Schwerpunkte setzt. Und Hintergrund ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die Drohnenindustrie schauen, dass dort über 20.000 Firmen mittlerweile in China agieren. Ja, also von ziviler Luftfahrt bis natürlich auch, sagen wir mal, industriellere Anwendungen. Und dieser Markt, ja, soll allein einen Bedarf haben von ca. 1 Million Talenten. Und das ist natürlich wichtig, denn das Problem, was ich am Anfang angesprochen habe mit dem Jobmarkt, das ist gravierend. Ich habe in China vor allem das Problem, dass Leute mittleren Alters natürlich ganz schwere Chancen haben, noch Jobs zu bekommen, weil die Leute wollen junge, richtig motivierte, noch Energie sozusagen besetzte Mitarbeiter und möglichst auch günstig. Wenn die aber dann in die, sagen wir mal so, in mein Alter kommen, ja, Mitte 30, dann sind die schon relativ teuer, die sind dann nicht mehr vielleicht so leistungsbereit und gleichzeitig habe ich natürlich das Problem, dass ich so ein Mismatch habe, denn ich will nicht nur Leute, die mit wirtschaftlichen und sozialen Hintergründen kommen, sondern ich will Leute, die sozusagen auch technologisch die Denkweisen dieser Firmen ein Stück weit natürlich voranbringen. Und deshalb wird jetzt unten von der Regierung gesagt, okay, wir müssen auch gucken, dass die Leute quasi qualifiziert sind und nicht qualifiziert im Sinne von der Abschluss an sich, was da drauf steht, sondern wirklich, dass die von der Fachrichtung passen. Und das ist schon krass. Also im Prinzip, was die Regierung hier macht, ist, dass sie mit der Bildung einen Werkzeugkasten für die Industriepolitik generiert. Und das ist wieder mal ein Beispiel, wo ich sage, das ist einzigartig, wie China das angeht. Ich selbst finde das erstmal sinnvoll, dass man dort wirklich auch aufräumt und sagt, hey, viele Sachen brauchen wir nicht mehr und wir wollen das auch bewusst dahin lenken. Ja, natürlich ist es trotzdem ein großes Vorhaben und natürlich auch nicht ganz einfach, denn nicht jeder möchte unbedingt das studieren. Ja, also es ist für mich ganz klarer Fingerzeig, wo es hingeht. Und interessant ist, und jetzt kommen wir sozusagen noch zur nächsten Perspektive, ich habe jetzt über Jobmarkt auf die Bildung zu den Unternehmen zurückgeführt. Und jetzt auch nochmal als Hinweis, wie sieht eigentlich China ganz oben aus in der Politik? Und auch hier ist China absolut einzigartig. Denn historisch, das wissen viele nicht, weil sie immer nur irgendwie einen Tyrannen im Kopf haben, aber im Prinzip seit Deng Xiaoping, also seit dieser Öffnung, setzt Chinas Führungskader ganz stark auf Ingenieure, auf die sogenannten Technokraten in Schlüsselrollen. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass Leute mit eben diesen wissenschaftlichen Hintergründen ganz oft das Land leiten, lenken, steuern und die natürlich auch auf genau diese Bereiche setzen. Es ist kein Zufall, dass China plötzlich bei den Automobilen so stark wird, bei den Halbleitern im Luftfahrtbereich, generell im Hightech-Bereich. Das sind keine reinen Zufälle, nur weil das Unternehmertum ja auch ein Grund so stark ist, sondern China wird von Machern regiert, die bauen, die Projekte aufsetzen. Die letzten Folgen gingen unter anderem um das neue Wasserkraftprojekt. Das ist alles kein Zufall, ja. Und interessant ist, dass diese Leute meistens weniger Selbstdarsteller sind, weniger sich jetzt verwirklichen wollen. Natürlich ist es oft so ein einzelnes Projekt, ja, das schreibt sich ein Politiker gerne mehr zu, aber das ist nicht so, dass jetzt jemand an sozusagen die Front kommt, aber es ist nicht so, dass jetzt, sage ich mal, ein Präsident für 4 Jahre da ist und der jetzt sagt, okay, 4 Jahre, ich muss jetzt versuchen, hier irgendwas zu schaffen, ein Projekt, was man dann mit meinem Namen sozusagen konnotiert. Das ist nicht so, sondern die versuchen insgesamt große Projekte umzusetzen, damit zwar von sich eher sogar ein bisschen abzulenken, ja, weil sie sagen, wir denken China, das ist jetzt unser neues Vorhaben, das sind unsere Fördermaßnahmen, das sind unsere Programme, eher so. Und der Vorteil ist, sie denken quasi nicht nur sehr prospektiv, sondern es sind auch Leute, die generell sehr, wie formuliere ich das, lernbereit sind. Also das sind keine Leute, die eben die Ideologie über alles stellen oder ihre persönlichen Interessen, sondern die eben auch Dinge versuchen, besser zu machen. Ich glaube, das neue Wasserkraftprojekt in Tibet ist ein Beispiel, was wahrscheinlich ökologisch vertretbarer ist als der Drei-Schluchten-Damm. Das war noch so diese alte Riege sozusagen, ja. Und interessant ist auch, dass momentan schon die Führungselite Chinas sehr stark von Technokraten dominiert wird. Und das ist auch etwas, was man oft vergisst. Man denkt immer, das sind irgendwelche alten Parteiengenossen, die irgendwie über Vetternwirtschaft und dann gute Beziehungen hochgekommen sind. Nee, das ist nicht so, sondern die werden wirklich hart selektiert. Ja, auch Xi Jinping ist jetzt kein wirtschaftsfeindlicher Mensch. Und er ist natürlich einer, der die Zügel gestrafft hat, was die Kontrolle angeht. Das hat bei uns für große Verunsicherung gesorgt, ja. Brauchen wir auch nicht in Abrede stellen, dass er sicherlich einer ist, der mehr Kontrolle wieder ausübt als Vorgänger von ihm, ja. Aber alle auch, die er jetzt sozusagen um sich rum hat, sind absolute Technokraten. Und ich habe mich in Shanghai mit jemandem unterhalten, der ist selbst in Thinktanks dabei und ist auch viel im Bereich, also ein Chinese im Bereich Forschung und Marktdaten unterwegs. Und da ging es ein bisschen auch darum, okay, wie geht's eigentlich nach Xi Jinping weiter? Und er hat gesagt, also es gibt 5, 6 Kandidaten, zugeben, die haben selbst mir jetzt nichts gesagt vom Namen. Und einer von denen wird es mit großer Sicherheit. Und alle von denen sind eben sogenannte Technokraten. Die haben alle einen sehr starken wissenschaftlichen Fokus von ihrer Ausbildung, von ihrer Prägung. Und was heißt das? Das heißt, China wird weiterhin diesen Weg gehen. Sie werden absolute Top-Leute aus diesem Bereich ihr Land steuern, regieren lassen. Ja, das heißt nicht einfach nur, dass man dann große Projekte aufsetzt, irgendwelche Megaprojekte und nur plakativ zeigen will, wir machen hier ein ganz großes Ding, wir rollen hier die ganz große Show aus. Nein, es geht hier nicht um eine heroische Phase, sondern es geht darum, dass man ganz klar fokussiert, Urbanisierung, KI, Industrie, Hightech. Ja, und das sehe ich in keinem Land so stark wie in China, aufgrund eben sozusagen diesem enormen Fokus. Und das ist etwas, was man total vergisst. Auch wie gesagt, Demografie, ja, Probleme, aber die Frage ist eben, wer ist irgendwann die erwerbstätige Bevölkerung? Sind das nur irgendwelche Lulus oder sind das eben hochqualifizierte Leute, die letztendlich in gefragten Bereichen unterwegs sind? Und das ist etwas, was uns nicht so klar ist. Und wenn wir jetzt auch nochmal vergleichen, China überholt im Prinzip hier alle Länder seit Jahren. Also sie haben auch die USA 2021 bei den STEM-Doktoranden schon überholt. Man geht davon aus, dass jetzt ab 2025 pro Jahr allein 77.000 STEM-Doktoranden aus den Unis in China kommen. Die USA kommt noch so auf 40.000 und damit im Prinzip doppelt so viel. Und das Ganze wird auch eher weitergehen, dass es im Westen runtergeht und in China eben hoch. Das sehen wir an den Bildungsausgaben, das sehen wir an den Ranglisten der Unis. Und Brain Drain im Westen, dass zum Beispiel in den USA 42% der STEM-Doktoranden international Studierende sind. Die sind natürlich nicht nur aus China, aber das ist ein großer Unterschied. In den USA habe ich noch sehr viele, aber das sind eben auch viele Inder, Chinesen dabei. In China selbst dagegen sind 90% der Doktoranden aus diesen Fächern chinesische Staatsbürger und die werden größtenteils behalten. Werden natürlich in den USA auch einige wieder abwandern. Ja, also wir sehen ja eindeutig im Bildungsbereich diese Erfolge und dann ist eben der Erfolg auch in der Realwirtschaft kein Zufall mehr. Und wie ich schon oft gesagt habe, immer mehr Chinesen arbeiten auch wieder gerne im eigenen Land. Ja, die Gehälter ist ein Problem. Da muss natürlich China aufpassen. Ja, ganz klar, du musst gutes Geld zahlen, weil die USA zahlt gutes Geld. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen, das ist kein Selbstläufer. China kann hier auch viel ausbilden, wenn aber andere Länder besser zahlen. oder bessere einfach Bedingungen schaffen. Das kann auch sein, wie ich gesagt habe, wenn China nicht ein attraktiver Ort zum Leben wäre, dann würden die Leute nicht zurückkommen oder abhauen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, viele malen sich ja China immer noch so als den dunklen Ort aus und mit Unterdrückung. Die Leute können mittlerweile relativ frei wählen. Vor allem die Top-Leute, ja. Es hat einen Grund, warum die teilweise wieder gerne in China arbeiten, ja. Das ist auch nicht nur Patriotismus, sondern das sind natürlich auch attraktive Rahmenbedingungen, Fördermaßnahmen und so weiter, ja. Also, das ist für mich ein ganz großes Ding, weil natürlich wollen auch viele Eltern, dass ihre Kinder dort arbeiten. Viele wissen auch instinktiv, das ist im Prinzip der mit sicherste Karrierepfad, ja. Wenn ich sozusagen dort einen guten Abschluss habe, dann habe ich große Chancen, selbst sozusagen ein Stück weit mir ein sehr erfolgreiches Leben aufzubauen. Und China fängt damit wirklich schon auf oberster Ebene an. Wir sagen ja auch oft so ein bisschen, ja, China wird eben von Ingenieuren regiert, die Amerikaner eher von Anwälten, und da ist ein Stück weit was dran. Ja, die USA hat in vielen, vielen anderen Bereichen Stärken, Deutschland auch, aber was das angeht, ist sicherlich China ganz weit vorne. Es ist für mich mit die größte Stärke in den nächsten Jahren auch ein Grund, warum ich in China viel investiere und warum ich auch eben diesen Faktor Humankapital, ja, das haben wir heute ganz wichtig, nochmal in den Vordergrund stellen will, weil wir hier, glaube ich, oft nicht sehen, was China dort imstande ist zu leisten. Und es hängt auch mit so ein bisschen so einem Image zusammen. Ich kenne ganz oft die Aussage von Leuten, die mit Asiaten, jetzt kann ich in dem Fall wirklich sagen, Asiaten zusammenarbeiten, und die immer so ein bisschen sagen, ja, die verstehen das nicht, die sind ein bisschen schwer von Begriff. Das ist eine interessante Beschreibung dafür. Und das mag manchmal sein, das hängt aber mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ja, manchmal sind es wirklich auch nur einfach kulturelle Unterschiede, manchmal ist es einfach noch so ein bisschen die Vergangenheit, manchmal ist es auch, weil die Firmen eben nicht die Top-Leute bekommen, ja. Wenn ihr eben nur irgendwelche, sage ich mal, unteren Arbeitskräfte bekommt für eure Firmen, für eure Joint Ventures, und die dann eben nicht so ziehen wie eure eigenen Leute, alles klar. Aber glaubt nicht, dass China A, sozusagen unintelligenter ist oder B, im Bereich Bildung hinterherhängt. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall, und es zieht sich von dem untersten Level vom Kindergarten bis hin in die Führungsriege dieses Landes. Ich bin gespannt, wie stark wir das in den nächsten Jahren noch zu spüren bekommen, vor allem dann eben bei den Unternehmen. Das war es für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Tian.